Der Krieg im Nahen Osten dauert nun seit einem Monat an. In den vergangenen Tagen gab es einige bemerkenswerte Entwicklungen. Zunächst auf der Ebene der Propaganda. US-Präsident Donald Trump behauptet, der Iran würde um einen Deal betteln, was Teheran zurückweist. Am Wochenende sind zudem die Houthis im Jemen in den Krieg eingetreten. Darüber spreche ich mit dem Iran-Kenner Shakib Mohammad Gu. Herr Gu, durch die Beteiligung der Houthis könnte der Bab al-Mandab, also die Zufahrt zum Suezkanal und damit zum Mittelmeer, zum Kriegsschauplatz werden. Sie bezeichneten eine Sperrung dieser Route vor etwa zwei Wochen als dritte Eskalationsstufe des Krieges. Steht diese Eskalation nun bevor?
Die Beteiligung der Ansarullah oder der Houthis im Jemen ist keine isolierte Aktion und ist tatsächlich der Kickoff der dritten Eskalationsstufe. Im letzten Gespräch haben wir darüber gesprochen, dass der Iran nach einer sehr kurzen Phase der Reaktion die Eskalationsoberhand haben möchte und die Eskalationsstufen einleitet. Das heißt, man will die USA zum Reagieren zwingen. Das hat den Vorteil, dass man in den Thinktanks alle Szenarien, die eintreten könnten, analysiert hat und entsprechend reagieren wird. Zum Bab al-Mandab, das ist das Tor zum Roten Meer und damit zum Suezkanal. Es liegt geografisch südlich von Jemen und liegt vor Djibouti. Und es ist das Nadelöhr, durch das man fahren muss, um vom Indischen Ozean über das Rote Meer ins Mittelmeer zu gelangen. Und wer diese Röhre kontrolliert, hält den Daumen quasi auf 13-15% des weltweiten Containerhandels. Ich betone, es geht hier nicht um Energie, sondern um alle Importe und alle Güter, die von Ost nach West gelangen müssen. Und ca. 15% des gesamten Welthandels geht hier durch. Das heißt, durch die Präsenz der Widerstandsfront im Jemen unter der Kontrolle des Irans ist man dann gezwungen, Afrika komplett zu umrunden, und das ist kein Szenario, das dann bevorsteht, sondern das ist jetzt eine operative Realität und wird die ökonomische Logik und die Basis für den globalen Handel, auf das sich der Westen so viele Jahre ausgeruht hat, kollabieren lassen.
Warum erfolgt dieser Schritt gerade jetzt?
Das Timing ist natürlich eine direkte Antwort auf die US-israelische Fehlkalkulationen, quasi die den Iran innerhalb kürzester Zeit bezwingen wollten. Die haben geglaubt, dass sie durch Enthauptungsschläge den Iran zur Kapitulation zwingen werden. Und somit hat dann Iran sozusagen die asymmetrische Phase eingeleitet. Man erhöht den Preis für die USA, und zwar dort, wo es am meisten schmerzt. Die Hegemonie der USA als Schutzmacht am Golf scheint massiv zu bröckeln. Die opulenten Veranstaltungen, die Trump dort zelebriert hat und Billionen von US-Dollar als Schutzgeld von den Herrscherclans dort genommen hat, um denen einen vermeintlichen Schutz vor iranischer Bedrohung zu bieten, sind heute wie ein makaberer Scherz. Und über den Einfluss auf Energiepreise und Haushalte im Westen berichten sie ja auch schon ausführlich. Das will ich jetzt hier außen vorlassen. Somit ist es geopolitisch eine Botschaft, dass dieser Krieg nicht auf iranischem Boden endet, sondern die US-Hegemonie in Westasien für immer mit in den Abgrund reißen wird. Die USA kämpfen jetzt regelrecht in Westasien nun um das Überleben in dieser Region.
Die Houthis kontrollieren weite Teile des Nordjemens. Damit wachsen der Krieg im Jemen und der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran zunehmend zu einem Konflikt zusammen. Im Jemen sind auch Saudi-Arabien und weitere arabische Staaten involviert. Droht der Krieg damit auf die arabische Halbinsel überzugreifen, nicht nur in Form von Angriffen auf Stützpunkte oder Ölanlagen, sondern durch eine direkte Beteiligung weiterer Staaten?
Meiner Ansicht nach ist der Krieg längst da. Der Iran hat natürlich kein Interesse an einer völligen Zerstörung seiner Nachbarn, aber hat schon sehr früh klargestellt, wer sein Territorium oder seinen Luftraum für US-Angriffe gegen iranischen Boden öffnet, wird zur Zielscheibe bis zur völligen Räumung dieser Stellungen. Das sind die Ziele. Das heißt, die US-Basen müssen da geräumt werden. Das betrifft insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar und jetzt insbesondere auch Saudi-Arabien. Und wenn die USA nicht nachlassen, wird keine einzige Entsalzungsanlage, Ölförderstätte, Energieanlage von Iran geschont werden, wenn es so weitergeht. Und wer in den genannten Ländern wie Saudi-Arabien war, weiß, dass die Regierungen dort sogar mit LKWs Trinkwasser für die Haushalte bereitstellen müssen. Und in einem so großflächigen Land ist das der Kollaps, wenn auch noch Wasserentsalzungsanlage und Energieanlagen getroffen werden. Es ist klimatisch bedingt nicht eine besonders lebenswerte Region. Und man hat die Leute durch Förderungen dazu gezwungen, dort zu bleiben, weil die massiven Ölreserven Billionen in die Kassen der USA gespült haben. Und man wollte genügend Gastarbeiter, aber auch lokale Bevölkerung dort haben. Bei einem Angriff Irans auf genau diese Länder und genau diese Lebensadern dieser Länder, was Wasser ist eigentlich, wird es keine Existenzgrundlage mehr für die geben. Und das wird in den nächsten Eskalationsstufen das Ziel Irans sein, sollten die USA nicht von der gesamten Welt sozusagen angeleint werden, sich zurückzuziehen.
Welche weiteren Entwicklungen könnte diese Eskalationsstufe nach sich ziehen?
Ich bezeichne das als eine totale Blindheit der westlichen Militärarchitektur und Geheimdienste. Der Iran verfügt über technologische Überraschungen und man sieht jetzt, dass westliche Geheimdienste immer nur das zu sehen bekamen, was sie sehen sollten. Und wie wir bei der Abwehr der F-35 gesehen haben, oder bei den, sorry, dass ich das so sage, aber bei den Lügengeschichten, was man über Abraham Lincoln seitens der USA verbreiten musste, nachdem angeblich Matratzen an Bord brannten und deswegen man sich zurückgezogen hat, sieht man, dass es noch sehr viele Trümpfe gibt, die man natürlich für die nächsten Eskalationsstufen zurückhält. Nochmal zu einem der anderen Nadelöhre, zur Straße von Hormus. Das war natürlich eine Karte, die man sehr früh gezogen hat. Allerdings ist entgegen der Berichterstattung diese Menge offen. Sie ist allerdings nur unter der Kontrolle Irans und bedeutet, dass derzeit Schiffe, die unter der US-Flagge sind oder sogar israelische Flagge, nicht durchkommen. Aber für den Rest ist es offen. Und welche Entwicklungen könnten die nächsten Eskalationsstufen mit sich sehen, bleibt abzuwarten. Aber ich würde sagen, militärisch wird es noch einige Überraschungen hervorbringen.
Die USA haben dem Iran in den vergangenen Wochen Waffenstillstandsbedingungen vorgelegt, die für Teheran erkennbar unannehmbar sind. Umgekehrt hat auch der Iran Forderungen formuliert, auf die Washington kaum eingehen dürfte. Meinte die Islamische Republik ihre Forderungen, etwa Reparationen oder eine dauerhafte Kontrolle über die Straße von Hormus, ernst? Oder handelt es sich eher um den Versuch, Propaganda mit Propaganda zu begegnen?
Ich gehe hier nur auf die eine Forderung an mit den Reparationszahlungen. Das Ganze ist völkerrechtlich abgewogen, meiner Ansicht nach. Und wenn man das Ganze jetzt betrachtet, der Iran erhebt eine Transitmaut. Und wenn man die Straße überqueren will, so ähnlich wie es in der Türkei ist am Bosporus oder sogar in Dänemark am Öresund, muss man halt eine Transitmaut bezahlen. Und diese Transitmaut, sollte der Iran das vollständig durchsetzen, könnte die Einnahmen aus den Ölexporten Irans sozusagen übersteigen. Das wäre eine praktische Umsetzung und eine Eintreibung von diesen Reparationen. Und interessant ist zu erwähnen, dass die iranische Nationalwährung seit Beginn der Kampfhandlungen der letzten 30 Tage 11% an Wertzuwachs verzeichnet hat. Das heißt, der Iran hat die Mittel, eine gewisse Summe zu kalkulieren, die als Reparation einzutreiben ist und diese in Form von Transitmaut einzutreiben. Deswegen denke ich, ist das nicht Propaganda, sondern ist eigentlich abgewogen.
Die USA verlegen offenbar weitere Truppen in die Region. Die Rede ist von etwa 10.000 Soldaten, anscheinend vor allem Fallschirmjäger. Das deutet auf Pläne hin, iranische Küstengebiete oder Inseln zu erobern, jedoch nicht auf einen Vorstoß ins Landesinnere. Wie würde der Iran reagieren, wenn US-Truppen an seiner Küste landen?
Also eine Besetzung von Chark wäre nicht besonders schön für die US-Infanterie. Die Insel ist bereits als Festung vorbereitet. Es gibt Antipanzer- und Antipersonenminen und Eliteeinheiten sind dort stationiert. Das Ganze ist nicht wegen dem Konflikt jetzt, sondern im Krieg mit dem Irak wurde die Insel mehrere hundert und mehrere tausend Mal sogar bombardiert und blieb immer unter iranischer Kontrolle. Jede Landung würde leider in einem Massaker enden. Und da ich auch sehr oft jetzt den Vergleich mit Vietnam höre, auch in den amerikanischen Medien, wird die iranische Seite alles daran setzen, auch genau solche Bilder für die amerikanische Gesellschaft zu produzieren. Und da wir aber eine Kulturnation sind, wünsche ich mir, dass die Garden und das Militär zumindest die jungen amerikanischen Soldaten am Ende schonen und sie vielleicht nur festsetzen und dann am Ende der UN übergeben, damit es nicht zu einem Massaker kommt. Militärisch kann die USA dort nichts ausrichten.
Der Iran hat vor wenigen Tagen sinngemäß erklärt, die Straße von Hormus sei nur für gegnerische Schiffe gesperrt, nicht aber für befreundete. Wird damit eine neue globale Handelsordnung skizziert oder ist das eher ein taktischer Versuch, Staaten wie China nicht zu verärgern?
Wie Sie absolut richtig gesagt haben, skizzieren wir die Geopolitik einer neuen Weltordnung und Länder wie China, Russland oder befreundete Staaten des globalen Südens werden natürlich einen freien Durchgang in Hormus auf langfristiger Sicht haben. Westliche Staaten, die Kriegsverbrechen unterstützen, die werden natürlich blockiert werden und müssen horrende Durchgangsgebühren bezahlen. Und am Ende ist es eine praktische Umsetzung und eine Abkehr vom Petrodollar und von der US-Hegemonie, wo Sachen einfach diktiert werden und nicht die Interessen der Länder, der Anrainerstaaten betrachtet wurden. Die Straße von Hormus wird symbolisch auch das Kontrollorgan für einen fairen Handel innerhalb der BRICS-Staaten und aller Staaten, die sich auch in naher Zukunft dem anschließen werden, sein. Und der Petrodollar wird in 2026 wohl Geschichte sein. Und ich denke, wir werden auch öfters uns darüber unterhalten, wie auch westliche Staaten, wie zum Beispiel Spanien oder Irland oder Belgien, die sich sehr bedacht in diesem Konflikt äußern, wie sie auch daran partizipieren werden. Weil letztendlich werden die USA nicht die Energiesicherheit Europas gewährleisten können.
Wie bewertet der Iran in diesem Freund-Feind-Schema die Europäer? Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich zuletzt deutlich kritisch gegenüber den USA geäußert. Unabhängig davon, wie ernst diese Position gemeint ist, ist es zumindest eine ungewöhnlich kritische Wortwahl Berlins gegenüber Washington?
Man beobachtet natürlich die Risse in diesem Bündnis, im transatlantischen Bündnis. Und ich denke, der amerikanische Präsident hat es deutlich gemacht. Er hat gesagt, und der ist ja ein Mann der einfachen Worte, er hat gesagt, wir haben sie gefragt, sie lehnten ab. Also lehnen wir ab, wenn sie fragen. Aus deutscher Sicht, sich noch auf die NATO auszuruhen, wäre wahnsinnig. Dass ein deutscher Kanzler wie Merz sich ungewöhnlich dann auch noch kritisch gegenüber den USA äußern muss, zeigt, dass die ökonomische Realität auch und auch die militärische Realität in Europa angekommen ist. Und das Ganze ist verursacht durch den sogenannten Petrodollar und Energieimperialismus. Und ein Leidtragender ist natürlich Deutschland. Und dennoch bleibt der Iran, als auch China und Russland, am Ende skeptisch gegenüber solchen Aussagen, denn Europa ist ein Juniorpartner und hat keine echte strategische Autonomie. Und am Ende muss man Taten beurteilen und nicht Worte. Wer sich nicht von der Aggression der USA distanziert, wird im iranischen Freund-Feind-Schema zunächst als Gegner behandelt werden und mindestens einen wirtschaftlichen Schaden dadurch haben. Und wenn man überheblicher ist und dann auch noch im Handel noch sozusagen nicht das Richtige tut, wird man auch militärischen Schaden davon nehmen. Ich denke aber, die deutsche Zivilgesellschaft und die Parteilandschaft sind schon weise genug, ganz egal wer an der Macht ist, den entsprechend anzuleinen, dass man keine roten Linien überschreitet, vor allem weil man auch keine militärische Autonomie hat, um hier etwas zu melden.
Blicken wir noch einmal auf das Rote Meer. Auf der anderen Seite liegt Afrika. Der ugandische Armeechef hat am Wochenende einen möglichen Kriegseintritt an der Seite Israels nicht ausgeschlossen. Lässt man seine offensichtlich realitätsfremden Prahlereien beiseite, bleibt die Frage, gibt es einen strategischen Kern? Israel verfügt über Partner in Ostafrika und die Sahelzone ist bereits ein Raum geopolitischer Konkurrenz zwischen dem Westen und Russland. Wäre eine Ausweitung des Konflikts nach Afrika aus iranischer Sicht eine denkbare weitere Eskalationsstufe?
Afrika ist natürlich die Südflanke dieser globalen Konkurrenz. Und wenn man sozusagen Ugandas Rhetorik jetzt mal kurz außen vor lässt, würde ich sagen, die Rolle von Djibouti und Äthiopien in der ostafrikanischen Küste könnte entscheidend sein. Und wenn der Stellvertreter der USA, der einzig Verbliebene wahrscheinlich in naher Zukunft, also Israel, versucht dort Partner zu finden, wird die Widerstandsfront entsprechend reagieren. Und wir sehen ja, dass die Sahelzone bereits als Raum, in dem Russland und China den Westen zurückdrängen, hervortritt. Und diese Ausweitung wäre die logische Konsequenz eines globalen Krieges gegen den westlichen Kolonialismus, der zwar am Persischen Golf begann, aber bis tief in den afrikanischen Kontinent reichen wird und nach meiner Ansicht wohl eine Renaissance der Unabhängigkeitsbewegungen in ganz Afrika entfachen wird.
Herr Gu, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute zu Ihnen.
Sehr gern.